Deutschlandfunk. Der Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Und das sind die Wirtschaftsthemen bis 18 Uhr. Wir liefern Hintergründe zum sogenannten negativen Ölpreis. Die einzige Chefin eines DAX-Konzerns, die musste bereits nach einem halben Jahr ihren Hut nehmen. Galeria Karstadt Kaufhof öffnet einige Filialen trotz Beschränkung. Und mehr als 180 Unternehmen fordern ein grünes Konjunkturpaket nach der Corona-Krise. Dass der fossile Energieträger Öl im Preis einmal so absacken könnte, dass Käufer noch Geld bekommen, wenn sie ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI kaufen, ja, das wäre bis vor kurzem doch unvorstellbar gewesen. Das zeigt aber, wie dramatisch der Einbruch bei der Nachfrage nach Öl ist und wie schwierig die Marktsituation insgesamt ist. Einen negativen Ölpreis, den gab es noch nie in der Geschichte. Wie das geschehen konnte und was das bedeutet, erklärt Mischa Ehrhardt.
Die Ölpreise waren bereits in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Krise drastisch gefallen. Zudem drückte auf die Preise die Uneinigkeit zwischen dem OPEC-Kartell und anderen Ölförderstaaten. Zu Wochenbeginn sind nun Verträge für die Lieferung von Öl im Mai fällig geworden und das hat zumindest dem Preis für die amerikanische Ölsorte WTI den Rest gegeben.
Die Lieferanten wollen ihr Öl loswerden und diejenigen, die ihre Kontrakte gekauft haben für Lieferung bekommen, die sitzen da und sagen, wir können es nicht aufnehmen. Das sind physische, echte Probleme, die sie haben und deshalb ist der aktuelle Kontrakt so weit unten.
Sagt die Volkswirtin Gabriele Wiedmann von der DK Bank. Die Ölpreise bestimmen im Wesentlichen Angebot und Nachfrage. Während das Angebot weiter sprudelt, fällt die Nachfrage durch den wirtschaftlichen Stillstand weltweit aus. So sagte vor wenigen Tagen schon der Rohstoffanalyst der Commerzbank Eugen Weinberg.
Die Tatsache, dass knapp 3 Milliarden Verbraucher die meiste Zeit zu Hause bleiben und die Wirtschaft in vielen Ländern lahmgelegt wird, führt dazu, dass die Nachfrage extremst niedrig ist.
Vor allem in den USA sind die Ölspeicher voll und die Preise für die Nutzung der restlichen Kapazitäten steigen. Deswegen wollte nun die Mai-Lieferverträge niemand mehr haben, denn in den kommenden Wochen ist keine Entspannung in Sicht. In Reaktion auf den historischen Preissturz hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, 75 Millionen Barrel Öl aufzukaufen, um die Preise zu stützen. Denn gerade die aus Umweltsicht sehr umstrittene Fracking-Branche in den USA braucht höhere Ölpreise, um überleben zu können. Allerdings dürfte sich die tatsächliche Wirkung der angekündigten Intervention Trumps in Grenzen halten, meint Gabriele Wiedmann.
Sowas ist natürlich eine publikumswirksame Idee, klingt mächtig und toll, aber wenn man bedenkt, dass zurzeit die Ölnachfrage, die tägliche, wahrscheinlich gerade mal so bei 70 Millionen Fass pro Tag ist, dann ist das die Nachfrage von einem Tag. Es ist eine Einmalaktion, das hilft vielleicht für den Augenblick, aber viel bringen tut das nicht.
Wirkungsvoller ist da schon die Einigung der OPEC mit anderen Ölstaaten wie Russland, die Fördermenge täglich um 10 Millionen Barrel herunterzufahren. Allerdings meinen auch hier die meisten Experten, dass das bei weitem nicht ausreicht, um den Nachfrageausfall auszugleichen. Wirtschaftlich gesehen stellen die freifallenden Ölpreise nicht nur ein Problem für die Mineralölindustrie dar, sie bringt auch Ölstaaten in Schieflage, die aus dem Verkauf des Rohstoffes einen Gutteil ihrer Staatshaushalte finanzieren. Expertinnen wie Wiedmann gehen davon aus, dass sich an dem Überangebot so schnell nichts ändern wird, denn die Mittel, entgegenzusteuern, die sind begrenzt.
Denn die OPEC-Länder brauchen ja selbst das Geld für ihre Öllieferungen und bei dem niedrigen Preis müssen sie gewissermaßen mehr produzieren, dass sie ihr Geld kriegen. Und dazu kommt noch, dass gerade Länder wie Saudi-Arabien gar nicht so schnell stoppen können bei der Produktion. Bei vielen Feldern, bei denen drückt das Öl raus, die können das gar nicht verhindern, dass Öl produziert wird. Und das alles wird dazu führen, dass die OPEC ihre Produktion wahrscheinlich nicht weiter kürzen will und kann. Und damit haben wir auf die nächsten Monate ein Riesenüberangebot.
Mischa Ehrhardt war das über die Hintergründe des negativen Ölpreises. Gestern also der historische Absturz. Wie ist denn nun der aktuelle Stand und wie schaut es überhaupt heute an den Börsen aus? Die Frage geht an unseren Börsenreporter Jan Plate.
Ja, also es bleibt ruppig am Ölmarkt zum Nachteil eben von Ölstaaten und Ölunternehmen. Der Ölpreis für amerikanisches Öl der Sorte WTI zum Beispiel beim Juno-Terminkontrakt jetzt gerade mal bei 15 Dollar. Beim Juli-Terminkontrakt sind es auch nur 23 Dollar, wo die meisten Unternehmen und Länder eher einen mindestens doppelt so hohen Ölpreis brauchen. Und mit dieser Unruhe notiert der amerikanische Aktienindex Dow Jones mit einem Abschlag von mehr als 2%. Und der deutsche Aktienindex DAX hat jetzt den auf offiziell in den Computerhandel beschlossen mit einem Minus von 4% bei 10.250 Punkten.
SAP hat heute Quartalszahlen vorgelegt, damit die Berichtssaison eingeleitet und sich zugleich da von der Co-Chefin getrennt. Mehr dazu dann auch gleich im Beitrag. Zunächst, Herr Plate, schauen wir erst einmal auf den Aktienkurs. Wie reagiert der?
Ja, der reagiert negativ. Börsenhändler sind zum einen schon überrascht, dass eben die Co-Chefin Jennifer Morgan jetzt schon wieder und sehr schnell nach Amtsantritt sozusagen den Hut nehmen muss. Und dazu bekommt eben auch SAP die Corona-Krise zu spüren. Die Aktie hat etwas mehr als 6% eingebüßt, sowie zum Beispiel auch der amerikanische Technologiekonzern IBM die Corona-Krise zu spüren bekommt. Die Aktie, die verliert auch 6%. Und nachdem eben viele Restaurants und Bars und Geschäfte geschlossen waren und ja auch sind, rechnet auch der amerikanische Getränkeriese Coca-Cola mit deutlichen Corona-Auswirkungen im zweiten Quartal, weil eben gewerbliche Kunden deutlich weniger nachfragen. Die Anteilsscheine von Coca-Cola, die springen zwischen Plus und Minus hin und her.
Bei all den Unternehmen, die Sie genannt haben, zeigen sich also die negativen Auswirkungen der Corona-Krise. Bayer hat heute bekannt gegeben, dass der Pharmakonzern mit einem kanadischen Forschungsinstitut an einem Covid-19-Arzneimittel arbeiten will. Macht sich das beim Aktienkurs bemerkbar?
Also es soll eben ein breit angelegtes weltweites Forschungsprogramm gestartet werden und dabei sollen verschiedene Kombinationen von Medikamenten getestet werden. Und ja, es ist zumindest zu beobachten, dass das Bayer-Papier sich dann heute schlussendlich besser als der Gesamtmarkt geschlagen hat.
Schauen wir noch auf zwei weitere Medizintechnikunternehmen. Drägerwerk hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt und Sartorius zeigt sich optimistisch. Sind das die Anleger auch?
Also der Pharma- und Laborausrüster Sartorius, der verspricht den Anlegern für das gesamte Jahr jetzt ein höheres Umsatzwachstum. Die Aktie mit einem Plus von 5%, hingegen eben Drägerwerk mit einer Kapitalerhöhung, bedeutet ja immer neues Kapital, neue Aktien. Das verwässert den Gewinn je Aktie, deswegen die Papiere mit einem Minus von 5%.
Zekonomie, das Mutterunternehmen von Mediamarkt und Saturn, ist ja wegen Staatshilfen im Gespräch. Wie sieht es da aus?
Ja, angeblich soll es da heute eine Entscheidung geben wegen Staatshilfen durch die KfW. Bisher hat es aber noch keine Meldung gegeben. Und eben die Aktie der Mediamarkt Saturn Mutters Economy, die hat sich um etwas mehr als 7% verbilligt. Ansonsten der Euro bei einem Dollar 0,859. Deutsche Staatsanleihen waren heute weniger gefragt. Deswegen die durchschnittliche Rendite bei nur noch minus 0,45%. Und der Goldpreis geht runter auf 1.683 Dollar.
Und das war Jan Plate. Besten Dank. Wir haben die Entwicklungen beim Softwarekonzern SAP schon an der Börse angesprochen. Inmitten der Krise trennt sich der Konzern von Co-Chefin Jennifer Morgan nach nur 6 Monaten. Das ist deswegen auch mehr als nur eine Randnotiz, da die 48-jährige Amerikanerin die erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns war. Zusammen mit Christian Klein bildeten sie eine Doppelspitze. Jetzt aber ist Klein alleiniger Vorstandschef. Brigitte Scholtes berichtet.
Gerade einmal 6 Monate ist es her, dass Jennifer Morgan ihr Amt als Co-Chefin des Waldorfer Softwarekonzerns angetreten hat. Nun geht sie zum Monatsende. Die Begründung des Unternehmens, die aktuelle Situation verlange ein schnelles, entschlossenes Handeln und eine klare, hierbei unterstützende Führungsstruktur. Deshalb sei die Entscheidung zurück zum Modell eines alleinigen Vorstandssprechers früher als geplant gefallen. Denn so könne man in dieser, Zitat, beispiellosen Krise eine starke, eindeutige Führungsverantwortung sicherstellen. Dem Vernehmen nach kam diese Entscheidung für die meisten Mitarbeiter überraschend. Die Coronavirus-Krise als Grund nehmen die meisten dem Unternehmen jedoch nicht ab. So meint Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek, die sich mit den Spielregeln der Macht auch in einem Buch auseinandergesetzt hat.
Es ist eine interne Situation, die einen solchen Entschluss bedingt, und was nach außen kommuniziert wird, hat natürlich mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Und hier eignet sich jetzt mal die Corona-Krise. Zu anderen Zeiten ist es irgendetwas anderes.
Erst die nächsten Monate werden da vermutlich Aufschluss geben, wenngleich der Abgang der ersten Chefin eines DAX-30-Unternehmens Signalwirkung hat. SAP-Beobachter sorgen sich wegen der Personalie eher um die Stabilität des Unternehmens, so sagt Markus Golinski von Union Investment.
Wir hatten ja schon 2019 einige prominente Abgänge. Ist natürlich gerade in solchen Phasen und auch mit einer langfristigen Sicht wäre es natürlich sehr wichtig für das Unternehmen, dort wieder Stabilität reinzubringen. Wir glauben schon, dass Christian Klein der richtige Mann ist. Er ist sehr lange im Unternehmen. Er war an vielen wichtigen Technologieentwicklungen beteiligt. Er ist jung. Wir glauben schon, dass mit ihm SAP vor einer weiterhin guten Zukunft steht.
Eine gute Führung wird SAP auch benötigen, denn der Blick zurück zeigt zwar einen deutlichen Gewinn im ersten Quartal von 811 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen wegen eines Stellenabbaus einen Quartalsverlust von 108 Millionen Euro hinnehmen müssen. Der Ausblick aber wurde deutlich gesenkt. Statt bis zu 8% Umsatzwachstum dürften es jetzt in diesem Jahr höchstens noch 3% werden. Denn viele Unternehmen zögern in der Krise offenbar mit neuen Geschäften. Das aber sieht Golinski nicht als bedrohlich für SAP an.
Das ist aufgeschoben statt aufgehoben. Viele Kunden sind jetzt natürlich zurückhaltend, große Verträge abzuschließen, aber das Geschäft wird irgendwann zurückkommen im Softwaregeschäft. Dafür ist SAP auch zu wichtig für die meisten großen Unternehmenskunden, zu kritisch.
Also eine nicht allzu pessimistische Einschätzung für den Softwarekonzern SAP, der Bericht von Brigitte Scheutes. Dagegen ist die Lage bei der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof dramatisch und eigentlich war ja geplant, diese großen Kaufhäuser noch geschlossen zu halten, damit sie nicht viele Menschen in die Innenstädte locken. Doch nun haben 49 Filialen auf jenen erlaubten 800 Quadratmeter doch geöffnet. Jessica Stromberg.
Von den insgesamt 170 Filialen haben heute 49 ihre Türen geöffnet. Unter anderem in Hessen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite von Galeria hervorgeht. Die Häuser sind für die Kunden nur auf 800 Quadratmetern offen. Um der Regelung zu entsprechen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderregierungschefinnen und Chefs vergangenen Mittwoch beschlossen hatten. Auf dieser reduzierten Verkaufsfläche werde das gesamte Sortiment angeboten, erklärt das Unternehmen. Es werde auf die Sicherheitsabstände und Hygieneregeln genau geachtet und darauf, dass sich nur eine bestimmte Personenzahl gleichzeitig in den Warenhäusern aufhalte. Es sind vor allem die Warenhäuser in den mittelgroßen Städten, die nun geöffnet haben, während in Berlin, München oder Köln weiter nur die Lebensmittelabteilungen zugänglich sind. Wer dort einkaufen geht, wird an den Waren vorbei in den Lebensmittelbereich geleitet. Der Kette mit ihren über 28.000 Mitarbeitern, die zur österreichischen Holding Signa gehört, brechen angesichts geschlossener Filialen die Umsätze weg. Vor der Krise war gerade der Prozess des Zusammenschlusses der beiden Häuser in vollem Gange, dann der plötzliche Shutdown. Laut Unternehmen hat bisher jede Woche, in der die Häuser geschlossen waren, rund 80 Millionen Euro Umsatzverlust gebracht. Galeria Karstadt-Kaufhof war deswegen in mehreren Bundesländern gerichtlich gegen die Schließung der Filialen vorgegangen.
Informationen waren das von Jessica Stromberg. Die Corona-Pandemie bringt viele Unternehmen in ganz Europa in eine existenzielle Not. Die Folge ist nicht nur eine Rezession, sondern daraus könnte auch noch eine Finanzkrise entstehen. Eigentlich sollte dann in so einer Lage nie wieder Steuergeld zur Bankenrettung herangezogen werden, eine Lehre aus der Finanzkrise vor 10 Jahren. Doch jetzt gibt es in Europa Gedankenspiele, ausfallgefährdete Kredite in eine eigens geschaffene europäische Bad Bank auszulagern. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Die EU-Kommission ist seit Tagen bemüht, dem Thema die Brisanz zu nehmen. Besonders erfolgreich ist sie dabei allerdings nicht. Anfang der Woche hatte die Financial Times berichtet, die EZB und die Kommission berieten über den Aufbau einer europäischen Bad Bank. Kommissionssprecher Daniel Ferry reagierte mit einem Satz, der wohl ein Dementi sein sollte.
There's no work underway on this within the European Commission.
In der EU-Kommission arbeitet derzeit niemand an so einer Bad Bank, so der Sprecher, der außerdem darauf verwies, was die EU-Kommission schon alles getan habe, um Banken, die zu viele faule Kredite in ihren Büchern haben, zu helfen. 2018 habe sie festgelegt, wie Bad Banks auf nationaler Ebene konstruiert sein müssen, um den EU-Wettbewerbsregeln zu entsprechen. Außerdem habe die Kommission im Zuge der Corona-Krise schon das Beihilferecht gelockert. Regierungen dürfen also Banken, die in Schwierigkeiten geraten, jetzt durchaus mit Steuergeldern unter die Arme greifen. Und dann sagte der Kommissionssprecher den Satz, der wie eine Bestätigung des Berichts der Financial Times klang.
Should the need arise to complement this toolbox, the Commission will of course explore all relevant possibilities.
Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, den bisherigen Werkzeugkasten der Kommission zu ergänzen, würde sie sich natürlich alle Optionen anschauen, so Kommissionssprecher Ferry. Also auch die einer europäischen Bad Bank? Dass sich diese Notwendigkeit ergibt, ist derzeit nicht auszuschließen. Vor allem in Griechenland, Zypern, Portugal und Italien haben die Banken überdurchschnittlich viele sogenannte Non-Performing Loans, NPLs oder zu Deutsch faule Kredite in den Büchern. Die Quote ist in den letzten Jahren zwar stark zurückgegangen, liegt aber im Falle Griechenlands immer noch bei 35%, in Italien bei fast 7. Die Vermutung liegt nahe, dass in der aktuellen Wirtschaftskrise viele Unternehmen und Privatleute ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Die Folge: Die Quote der NPLs steigt wieder deutlich an. Banken geraten in Schwierigkeiten, was eine neue Finanzkrise auslösen könnte. Oder sie reichen zumindest keine neuen Kredite mehr aus, die für den Wiederaufbau der Wirtschaft nötig wären. Und genau deshalb hat Andrea Enria, der Vorsitzende des Bankenaufsichtsgremiums der EZB, nach Informationen der Financial Times einen Plan wiederbelebt, den er vor Jahren schon einmal unterbreitet hatte. Danach sollen Banken ihre faulen Kredite in eine europäische Bad Bank auslagern können, um sich mit makellosen Büchern am Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft beteiligen zu können. Eine Idee, von der Wolfgang Gerke, der Präsident des Bayerischen Finanzzentrums, gar nichts hält.
Es ist ja schon die Gefahr, dass die EZB durch ihr Anleiheaufkaufprogramm zu einer Art Bad Bank geworden ist oder noch wird. Und wenn wir jetzt neue Töpfe aufmachen, wo dann Risiken vergemeinschaftet werden, dann sage ich vorsichtshalber immer schon mal, wäre den Anfang.
Weniger skeptisch klingt Sven Giegold, der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament. Er sagt, es komme auf die Ausgestaltung an.
Eine europäische Bad Bank kann Teil der Lösung sein, um die großen Probleme des Bankensystems in Italien und Griechenland auf Dauer zu lösen. Allerdings muss dabei gewährleistet werden, dass nicht wiederum der Staat in Haftung tritt für Risiken, die eigentlich die Eigentümerinnen und Eigentümer von Banken zu verantworten haben.
Heißt also, wenn ausgeschlossen werden kann, dass Banken ein weiteres Mal ihre Verluste auf Kosten der Steuerzahler sozialisieren, dann sei eine europäische Bad Bank durchaus eine Option.
Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Während die Soforthilfen gerade laufen, wird im Hintergrund schon darum gerungen, wie es dann in einer zweiten Phase weitergehen soll, wenn mit einem Konjunkturpaket die Wirtschaft wiederbelebt werden soll. Mehr als 180 Organisationen und Unternehmen fordern nun in einem offenen Brief die Beachtung und Wahrung von klimafreundlichen Leitlinien. Barbara Schmidt-Matern hat die Einzelheiten.
Mit jedem Tag, an dem es mehr Lockerungen für Geschäfte und Unternehmen gibt, nimmt die Debatte um staatliche Konjunkturhilfen an Fahrt auf. Von einer Lobbyschlacht vor dem Kanzleramt ist die Rede. Das hält Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, kurz DENEF, allerdings für übertrieben.
Also eine Lobbyschlacht oder Verbandsschlacht kann ich nicht feststellen,
sagt Noll. Gleichwohl ist der Verbandssprecher besorgt, dass ambitionierte Klimaziele in Zukunft unter die Räder kommen könnten.
Wir merken jetzt schon wieder, dass wir Dürren haben. Auf der anderen Seite hilft Klimaschutz natürlich auch, Deutschlands Energieversorgung klimasicherer zu machen. Wir haben im Bereich Energieeffizienz 600.000 Jobs. Das ist ein wichtiger Konjunkturmotor. Umso mehr gilt jetzt momentan, Klimaschutz und konjunkturelle Wiederbelebung zusammenzudenken.
Vorbilder dafür gibt es aus Sicht des DENEF-Geschäftsführers genug. Etwa das klimafreundliche Gebäudesanierungsprogramm der KfW oder auch die erst letztes Jahr beschlossene Abwrackprämie für alte Ölheizungen. Doch je länger die Bundesregierung beim Klimaschutz derzeit schweigt, desto lauter der Unmut. 180 Unternehmen, Wirtschaftsverbände und Umweltorganisationen verlangen jetzt von der Kanzlerin ein Klimakonjunkturpaket. In keinem Fall dürften alte Fehler aus der Finanzkrise wiederholt werden, warnt auch der Grünen-Politiker und ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin.
Damals hat der Staat auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Aber anders als zum Beispiel China oder auch Südkorea hat der deutsche Staat das Geld ohne Konditionen vergeben. Während China massiv in den Ausbau von Elektromobilität, in die Batterieforschung, in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert haben, haben wir die Gelder benutzt, um mehr neue Dieselautos zu produzieren.
Der Autoindustrie würde schnell auf die Beine helfen, sowas wie eine Umweltprämie, wie wir sie vor 10 Jahren auch hatten.
Meint hingegen Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Ein guter Teil dessen, was von deutschen Herstellern produziert wird, wird von Unternehmen gekauft, sind Dienstwagen. Und da schnell Nachfrage zu kreieren, das würde die Unternehmen schnell wieder aus der Krise kriegen. Das ist aber was anderes als das, was wir unter Umweltgesichtspunkten wollen.
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Aus Sicht des Energieexperten Barth lasse sich ein Konjunktur nur schwer mit einem Klimaschutzpaket vereinbaren.
Das schnelle Wiederanfahren ist eine andere zeitliche Dimension als der Umbau der Wirtschaft nach Klimagesichtspunkten. Also wenn es darum geht, schnell wieder hochzufahren, können wir nicht sagen, wir dürfen aber nur schnell wieder hochfahren, wenn das gleichzeitig so klimafreundlich ist, wie wir das in 5 oder 10 Jahren haben. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass, wenn wir schnell wieder hochfahren, wir zum Beispiel jetzt Konsumentscheidungen oder Investitionsentscheidungen treffen, die Klimaschutz hinterher schwerer machen würden.
Doch besonders die Autoindustrie drängt zur Eile. Unterstützt von den Ministerpräsidenten in Niedersachsen und Bayern, den Stammsitzen von VW und BMW. Auch die Präsidentin des Automobilverbands VDA, Hildegard Müller, setzt auf Unterstützung vom Staat, seien es Kaufprämien, eine Senkung der Mehrwertsteuer oder Steuererleichterungen für Dienstwagen. Die Opposition im Bundestag plädiert für Wirtschaftshilfen, ohne jedoch die deutschen Klimaschutzgesetze zu missachten.
Mehr als 180 Organisationen und Unternehmen fordern ein Klimakonjunkturpaket. Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Im vergangenen Juni stand Deutschland kurz vor einem Blackout. Die Lage, sie war damals so ernst, dass die großen Stromnetzbetreiber in ganz Europa kurzfristig die Leistung von 6 Gigawatt zusammenkratzen mussten, um das Stromnetz stabil zu halten. Heute hat die Bundesnetzagentur 2 Stromhandelsfirmen dafür gerügt. Theo Gehrs.
Es erinnert an einen Krimi. Monatelang hat die Bundesnetzagentur unzählige Transaktionen am Strommarkt unter die Lupe genommen. Nun hat sie die ersten 2 Firmen öffentlich an den Pranger gestellt. Die Energievertrieb Deutschland aus Hamburg, EVD, und Optimax Energy aus Leipzig. Beide Unternehmen, da ist sich die Bundesnetzagentur ganz sicher, haben mit Spekulationen auf den Strompreis an 3 Tagen im Juni letzten Jahres auf dem Strommarkt für massive Engpässe gesorgt. Weil der Markt damals völlig unvorbereitet war, schoss der Strompreis durch die Decke. In der Spitze kostete der Ausgleichsstrom knapp 38.000 Euro pro Megawattstunde, das 1000-fache des Normalpreises. Deutschland stand zwar nicht unmittelbar vor einem Blackout, war aber auf dem Weg dorthin. Fiete Wulff, der Sprecher der Bundesnetzagentur.
Nach Auffassung der Bundesnetzagentur ist das, was da passiert ist, ein ganz schwerwiegender Verstoß, der zwar das Stromsystem insgesamt überhaupt nicht in Gefahr gebracht hat, der aber Potenzial hat, das Stromsystem in Gefahr zu bringen. Und deswegen sind das schwerwiegende Verstöße gegen die Pflichten von Händlern.
Die Vorwürfe sind massiv. Die EVD und Optimax Energy sind Stromhandelsunternehmen. Sie müssen in ihrem Kundenkreis dafür sorgen, dass die Stromeinspeisung, zum Beispiel durch Käufe an der Strombörse, und auf der anderen Seite der Stromverbrauch ihrer Kunden immer ausgeglichen sind. Die Betonung liegt auf dem Wort immer. Ist das nicht der Fall, bricht das Stromnetz zusammen. Um einen Blackout zu verhindern, müssen solche sogenannten Bilanzkreisverantwortliche deshalb zum Beispiel auch schon mal sehr kurzfristig, also innerhalb von 1-2 Stunden, Strom nachkaufen, wenn absehbar ist, dass ihre Kunden mehr Strom benötigen, als zuvor prognostiziert wurde. Diesen Ausgleichsstrom haben die nun abgemahnten Unternehmen nicht eingekauft. Er war ihnen zu teuer. Stattdessen verließen sie sich darauf, dass die Stromlücke bei ihnen schon von den großen Stromnetzbetreibern ausgeglichen würde. Diese halten immer eine bestimmte Menge Regelenergie vor. Wird sie abgerufen, stellen sie diese Regelenergie dem Bilanzkreisverantwortlichen hinterher auch in Rechnung. Und das war für Firmen wie Optimax und EVD im Juni letzten Jahres schlicht billiger, als selbst Strom nachzukaufen und so Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Fiete Wolf.
Unternehmen, die am Strommarkt tätig sind, müssen erstens wissen, dass sich solche Verstöße aufklären lassen und dass wir solche Verstöße aufdecken. Und müssen zweitens wissen, dass das Verstöße sind, die zwar vielleicht im ersten Schritt nicht sanktioniert werden, die aber natürlich auf die lange Sicht die Marktposition eines Unternehmens durchaus gefährden können.
Heißt übersetzt, dieses Mal kommen die beiden Stromhandelsfirmen noch mit einer Abmahnung davon. Sollten die beiden Firmen aber erneut dabei erwischt werden, dass sie die Verantwortung für die Sicherheit der Stromversorgung auf andere überwälzt haben, können die Netzbetreiber ihnen den Bilanzkreisvertrag auch kündigen. Das wäre das Ende für die beiden Firmen, denn ohne einen solchen Vertrag keine Teilnahme am Stromhandel.
Theo Gehrs, ja, und das war unser Wirtschaftsschwerpunkt. Gleich geht es weiter mit der Sendung der Abend hier im Deutschlandfunk. Ein Thema dann die Diskussion um die Einführung einer bundesweiten Maskenpflicht. Und Königin Elisabeth II. Feiert heute ihren 94. Geburtstag. Bleiben Sie also dran.